Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 20. März. Heute haben wir folgende Themen: Viele konstruktive Reaktionen für das Tram Region Bern. Genitalverstümmelung in unseren Kliniken, ein Thema, über das niemand spricht. Vor 20 Jahren ging in El Salvador ein blutiger Bürgerkrieg zu Ende. Wo steht das Land heute? Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten. Letztes Jahr verloren 62 Personen ihr Leben auf Berner Straßen. Dies sind deutlich mehr als noch vor einem Jahr, wo 37 Menschen ihr Leben auf Berner Straßen verloren. Die Zahl der Unfälle insgesamt ist zwar zurückgegangen, doch hat die Schwere der Unfälle zugenommen, denn auch die Zahl der Verletzten und Schwerverletzten stieg an. Insgesamt waren 3.199 Personen, die sich bei Unfällen verletzten. Auch die Velofahrer waren betroffen. So verunfallten 11 Personen tödlich, im Vorjahr waren es 4. Der Boom der Elektrovelos hatte bei den Unfällen mit Verletzten zur Folge, dass 46 statt 20 wie im Vorjahr verunfallten. Eine Person verunfallte tödlich mit dem Elektrovelo. Die Berner Kantonspolizei verstärkte die präventiven Maßnahmen seit letztem Herbst massiv. Aber es werden auch deutlich mehr Verkehrskontrollen durchgeführt. Soll Studieren in der Schweiz zunehmend ein Privileg für Reiche werden? In Bern wurden die Studiengebühren von 600 auf 750 Franken erhöht. Gestern protestierten im Berner Grossen Rat rund 200 Studierende gegen die Studiengebührenerhöhung und forderten, diese rückgängig zu machen. Noch vor 20 Jahren waren die Studiengebühren zwischen 200 und 300 Franken. Die Universitäten stehen vor der Herausforderung wachsender Studierendenzahlen. Gleichzeitig ist der Spardruck im armen Kanton Bern riesig. Blick und Batz legen zu. Insgesamt lesen immer weniger Schweizerinnen und Schweizer Tages-, Wochen- und Sonntagszeitungen sowie Magazine. Der Rückgang bei den Printmedien beträgt seit 2009 0,3%, bei den Magazinen 0,9%. Allerdings lesen immer noch fast 90% der Schweizerinnen und Schweizer Printmedien. Die meisten Tageszeitungen verloren leicht, einzig der Blick und die Basler Zeitung legten leicht zu. 20 Minuten und der Blick sind die am weitesten verbreiteten Tageszeitungen in der Schweiz, bei den Magazinen ist es der Schweizerische Beobachter. Gestern wurde Frankreich von einem schweren Attentat erschüttert. An einer jüdischen Schule in Toulouse wurden 3 Kinder sowie ein Vater erschossen. Weitere Kinder wurden teils schwer verletzt. Ein Mann schoss mit 2 Waffen auf alles, was sich bewegte, und verfolgte die Schüler bis in den Innenhof, wie Augenzeugen berichten. Anschließend floh er mit einem TÜV. Frankreich ist tief schockiert. Gestern wurden alle Wahlkampfveranstaltungen für die Präsidentschaftswahl abgesagt. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Tatmotiv aus. Der Täter wurde bisher aber nicht gefasst. Der Tat vorausgegangen waren Angriffe auf französische Soldaten. Auch dabei floh der Täter mit einem TÜV. Zudem war die eine Tatwaffe dieselbe. Und auch die Wetterprognosen. Heute ist es nach der Auflösung der letzten Wolkenfelder meist sonnig bei 12 Grad. Gegen Abend ziehen von Süden hohe Wolkenfelder auf. In den Bergen weht ein schwacher Südwind, im Flachland bläst eine schwache Brise. Die Aussichten für die nächsten Tage: mit einigen hohen Wolkenfeldern ist es meist sonnig, einzig am Vormittag hat es jeweils einzelne Nebelfelder. Die Temperaturen klettern auf 16 bis 18 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das Netz des öffentlichen Verkehrs in Bern wird zurzeit bis zur Kapazitätsgrenze ausgereizt. Deshalb wird seit einigen Jahren über einen weiteren Ausbauschritt diskutiert. Beim Projekt Tram Region Bern wurde eine Anhörung bei allen interessierten Kreisen durchgeführt. Gestern haben die Verantwortlichen informiert. Im Folgenden die Details. Der Zehnerbus nach Ostermundigen ist oft überfüllt, auch wenn die Busse zeitweise sehr dicht hintereinander fahren. Deshalb wurde schon vor einigen Jahren mit der Planung einer neuen Tramlinie begonnen, die Schlieren bei Könitz mit Ostermundigen verbinden soll. Zudem soll die Tramlinie 9 nach Kleinwabern verlängert werden. Nicht Teil dieses Projektes ist die zweite Tramachse durch die Innenstadt. Das wird ein Nachfolgeprojekt sein. Das Echo über das Projekt ist grundsätzlich positiv, auch wenn es noch einige Knackpunkte zu lösen gilt, wie SP-Regierungsrätin Barbara Egger erklärt.
Das sind die bekannten Hotspots, also es gibt in Bern ist die Frage der Innenstadt, das ist die Frage der zweiten Tramachse, das ist einer der Punkte, dann die Alleen, wie weit können die Alleen erhalten bleiben. Und dann ein weiterer Punkt ist in Könitz, das Tram sollte ja nach Schlieren fahren und dort ist der Landverbrauch ein grosses Thema.
Welche Änderungsvorschläge genau aufgenommen werden können, ist noch offen. Nochmals Barbara Egger.
Welche Änderungen konkret in das Bauprojekt eingearbeitet werden, das steht zurzeit noch nicht fest. Die Anhörung hat gezeigt, dass sehr grossmehrheitlich die Bevölkerung und die Organisationen hinter dem Projekt Tramregion Bern stehen.
Eine der kritischen Seiten waren die Velofahrenden. Von ihnen kamen sehr wertvolle Ideen, wie Barbara Egger erklärt.
Von den Velofahrenden haben wir sehr gute Inputs erhalten, die wir jetzt im Rahmen der Erarbeitung des Bauprojekts umsetzen können und aufnehmen können.
Für Regierungsrätin Barbara Egger ist aber klar, dass das Projekt Tramregion Bern so realisierbar ist.
Ich glaube an das Projekt und mit mir auch die zuständigen Behörden in den drei Gemeinden. Die Linienführung steht fest, da wird nicht mehr dran gerüttelt. Das Vorprojekt ist da, also von dem her geht man jetzt wirklich auf die Details los im Bauprojekt.
Die Variante, dass man das Tram über den Gisonplatz führen könnte, wurde von verschiedener Seite gefordert. Doch hat sich dies auch bei der nochmaligen Prüfung als nicht sinnvoll erwiesen. Einerseits wegen der Verkehrsführung des privaten motorisierten Verkehrs, andererseits aber auch wegen der Doppelerschließung der Region um den Gisonplatz und der fehlenden Erschließung des Rosengartens. Wie viele Alleebäume das gefällt werden müssen für den Bau des Tramregions Bern, ist noch in Abklärung. Fest steht aber, dass es insgesamt mehr Bäume geben wird als heute. Für die konkrete Umsetzung des Projektes müssen noch einige Hürden genommen werden. Dazu Barbara Egger.
Wir sind jetzt daran, das Bauprojekt zu erarbeiten und dann wird es Volksabstimmungen geben in den drei Gemeinden Könitz, Bern und Ostermundigen. Und die müssen natürlich alle positiv ausfallen, sonst können wir das Projekt nicht umsetzen.
Die Bauphase wird dann 6 bis 8 Jahre dauern. Begonnen werden kann mit dem Bau im Optimalfall in 2 Jahren. Nochmals Barbara Egger.
Wenn alles optimal läuft, im Jahre 2014.
Sagt die Berner SP-Regierungsrätin Barbara Egger.
Rabe Info 95,6.
Was die europäische Öffentlichkeit in Afrika zu Recht als Verbrechen betrachtet, findet auch in europäischen Kinderkliniken und Arztpraxen statt. Nur, dass es hier nicht alle Frauen betrifft, sondern eine kleine Randgruppe. Was das Zwischengeschlecht ist und wie auch heute noch geschnipselt wird, das hören wir im folgenden Beitrag. Der Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit Radio Bermuda aus Mannheim. Markus Bauer von der Menschenrechtsorganisation Zwischengeschlecht erklärt, was denn das Zwischengeschlecht eigentlich ist.
Schlussendlich geht es da einfach um Menschen, die mit, wie wir das nennen, sogenannte atypischen oder uneindeutigen körperlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen. Kann auf verschiedenen Ebenen im Körper sein. Einerseits so genetisch, die sogenannten Geschlechtschromosomen, die Karyotypen. Da gibt es Variationen oder auch bei den hormonproduzierenden Organen und natürlich auch, was am auffälligsten ist, bei den äußerlichen körperlichen Geschlechtsmerkmalen.
Wenn ein Kind auf die Welt kommt, wird geschaut, ob es einen Penis oder eine Vagina hat. Doch in gewissen Fällen ist das nicht so klar. Dazu Markus Bauer.
Es gibt Kinder, wenn die zur Welt kommen und dann ist irgendwann die Frage im Kreissaal, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Dann sagen die Hebamme oder die Ärzte erstmal, wir wissen nicht so ganz genau, weil die halt wirklich vom Geschlechtsteil her körperlich dazwischen aussehen. Und das ist eigentlich die eigentliche Problematik, zu der wir auch da tätig sind.
Und hier beginnt dann oft die Leidensgeschichte, weil man den Kindern ein eindeutiges Geschlecht zuordnen will, wie Markus Bauer erklärt.
Diese Kinder werden dann halt zurecht operiert, entweder in Richtung Junge oder in Richtung Mädchen. Man muss sagen, es gibt auch ganz viele verschiedene Erscheinungsbilder, man muss sich das vorstellen. Es gibt so wie einen fließenden Übergang zwischen männlichem und weiblichem Aussehen des Geschlechtsteils.
Markus Bauer erklärt dies mit der Entwicklung des Fötus, wo sich erst in der 7. Woche das Geschlecht herauszubilden beginnt.
Da ist die Begründung dafür, dass wir alle waren eigentlich Zwitter, hatten ein sogenanntes uneindeutiges Geschlechtsteil und Anlagen sowohl zu Hoden wie auch zu Eierstöcken, nämlich im Mutterleib. Und erst ab der 7. Schwangerschaftswoche beginnt sich das auseinander zu dividieren. Und die meisten Menschen entwickeln sich dann halt Richtung männlich oder Richtung weiblich, aber eben nicht alle. Und diese OPs sind wirklich auch dann sehr drastische Eingriffe. Der häufigste Fall heutzutage ist, wenn die Ärzte sagen, es ist eigentlich ein Junge, aber der Harnröhrenausgang ist nicht auf der Penisspitze, sondern irgendwo entweder am Penisschaft oder ganz unten. Und da säbeln sie dann halt den ganzen Penis auf und versuchen da aus Vorhaut oder Mundschleimhaut eine künstliche Harnröhre zu basteln. Und das führt in meisten Fällen zu eher desaströsen Resultaten, weil die Komplikationsrate ist sehr hoch, weil Urin halt auch ein aggressiver Stoff ist und die Harnröhre ist eigentlich ein spezielles Gewebe. Da muss dann wieder operiert werden und wieder operiert.
Im Extremfall kann dies dazu führen, dass bis zu 16 Operationen durchgeführt werden müssen. Dazu Markus Bauer.
Wir wissen von Menschen, die haben 16 oder mehr Operationen hinter sich. Da wird dann jedes Jahr, statt in die Sommerferien, müssen die dann ins Spital gehen.
Doch warum wird denn so viel operiert? Medizinisch sind die Operationen meist gar nicht notwendig.
Diese Kinder haben eigentlich kein Problem, außer dass halt die Harnröhre nicht dort ist, wo sie bei den meisten Menschen endet. Und die müssen sich dann einfach halt hinsetzen zum Pinkeln. Und die Ärzte sagen dann, das geht nicht, ein Junge muss im Stehen pinkeln können. Gerade wenn es dann mehrere OPs sind, da leidet halt wirklich dann auch die Empfindungsfähigkeit, weil es ist ja ein Körperteil mit extrem vielen Nerven. Und wenn dann da Narben sind und Komplikationen, dann leidet das auch. Vielfach bilden sich dann auch Fisteln, das heißt, das Urin kommt dann an ganz vielen verschiedenen Orten raus, wo es nicht rauskommen soll. Und wir wissen von Menschen eben, die wurden 16 Mal operiert und die müssen sich immer noch hinsetzen zum Pinkeln. Die fühlen nicht mehr richtig, haben Blasenprobleme und es gibt dann auch so Verengungen und Narben. Das sind eben so die vermännlichenden Operationen. Dann die verweiblichen Operationen, die waren eigentlich lange Zeit am häufigsten. Weil es gibt so das Chirurgenmotto, es ist einfacher, ein Loch zu graben, als eine Mast zu bauen. Auf gut Deutsch, man kann leichter etwas wegschneiden, als irgendetwas hinkonstruieren, was gar nicht da ist. Wir wissen einen Fall, das war 2000. Da haben sie gesagt, also einen Jungen können wir da nicht draus machen, der wir nie im Stehen pinkeln können. Also schneiden wir ab und machen ein Mädchen draus, weil es ist schlimmer, wenn ein Junge nicht im Stehen pinkeln kann, als wenn ein Mädchen nichts mehr fühlt. Und bis in die 80er Jahre wurde da wirklich auch schnippschnapp amputiert.
Ein Mann ohne Penis wird dann zwangsweise zu einer Frau, die allerdings nichts mehr fühlt. Das tönt schon fast wie afrikanische Beschneidungen, wie Markus Bauer erklärt.
Genitalverstümmelung ist eigentlich genau das Stichwort, weil seit 20 Jahren eigentlich wehren sich erwachsene Betroffene gegen diese OPs und die Kritikpunkte sind eigentlich immer erstens die Verminderung oder Zerstörung des sexuellen Empfindens, dann der Verstoß gegen das Recht der Betroffenen auf körperliche Unversehrtheit und drittens die Parallelen zur weiblichen Genitalverstümmelung.
Die Praxis, dass Kinder immer noch in einem Alter operiert werden, wo sie nicht selber entscheiden können, ist heute noch, auch in der Schweiz, weit verbreitet.
90% aller betroffenen Kinder mit sogenannten uneindeutigen Geschlechtsteilen, die werden heute noch in deutschen, österreichischen, Schweizer Kliniken operiert. Das ist so eine Studie, ganz neu, vom BMBF finanziert und die sagt eben, da bis zum Alter von 3 Jahren werden, glaube ich, 58% der Kinder operiert und über 4 Jahren bis zum Erwachsenen sind es dann 87-91% aller Kinder, die oft mehrfach operiert werden.
In den meisten Fällen ist eine Operation medizinisch nicht notwendig. Doch wenn einmal damit angefangen wurde, dann muss oft weiter operiert werden, wie Markus Bauer erklärt.
Ernsthafte Probleme, medizinische Probleme in den meisten Fällen erst entstehen.
Weil gemachte Eingriffe nicht umkehrbar sind, fordert die Menschenrechtsorganisation Zwischengeschlecht ein Verbot solcher Operationen, sofern sie medizinisch nicht notwendig sind.
Aus unserer Sicht ist halt das große Fragezeichen dabei bei medizinisch nicht notwendigen OPs. Da sind die Eltern, und das ist auch die Meinung von vielen Juristen, die zum Teil auch vom Ethikrat konsultiert wurden, da sind die Eltern dann halt effektiv nicht einwilligungsberechtigt, weil da geht es um höchstpersönliche Rechte und da kann nur das Kind selber entscheiden.
Das war Markus Bauer von der Menschenrechtsorganisation Zwischengeschlecht in einem Beitrag, der in Zusammenarbeit mit Radio Bermuda aus Mannheim entstanden ist.
95,6. Rabe Info.
El Salvador ist halb so groß wie die Schweiz und hat etwa gleich viele Einwohner. Vor 20 Jahren ging in El Salvador ein blutiger Bürgerkrieg zu Ende. Große Teile des Volkes wehrten sich damals gegen die Militärdiktatur. Doch nach dem Friedensschluss wurde das Land weiterhin von der rechtsnationalistischen Arena-Partei regiert und dies demokratisch legitimiert. Vor einer Woche waren Wahlen. Wieder wählten die El Salvadorianerinnen und Salvadorianer die Arena. Wie kommt das und weshalb kann die ehemalige Guerilla bei den Wahlen nicht zulegen? Mehr dazu im Bericht von Matthias Strasser.
Als vor 20 Jahren ein Friedensvertrag das Ende des Bürgerkriegs in El Salvador besiegelte, nahm in Europa kaum jemand Notiz davon. Für das kleine zentralamerikanische Land war die Unterzeichnung des Vertrags aber wegweisend. Der bewaffnete Kampf wurde aufgegeben, die Nationale Befreiungsfront Farabundo Martí, die FMLN, wurde in eine reguläre Partei umgewandelt. Die Armee wurde um die Hälfte reduziert und die Guerilla aufgelöst. Trotzdem kämpft das zentralamerikanische Land bis heute mit großen Problemen. Tina Jakob vom Hilfswerk Asociación de Desarrollo Educativo Godera in El Salvador.
Die Situation ist besser als vor dem Krieg, aber es gibt extrem viele Probleme, die bis heute nicht gelöst werden. Die Probleme haben sich verlagert. Es ist vielleicht etwas besser geworden, was die Bildung anbelangt. Was jetzt in den letzten Jahren immer zugenommen hat, ist die Kriminalität.
Denn mit der Auflösung der Guerilla wurde ein neues Pulverfass geöffnet. Die arbeitslosen Kämpfer verdienten ihr Geld fortan mit Schutzgelderpressungen und Entführungen. Die extreme Armut in den 90er Jahren wirkte wie Öl im Feuer der Kriminalität. Etwa die Hälfte der salvadorianischen Bevölkerung lebt noch heute unterhalb der Armutsgrenze. Viele Waffen der Guerilla und der Armee gerieten nach dem Krieg in private Hände. 1 Million Waffen soll es derzeit sein. Täglich werden 11 Menschen ermordet. Auch Tina Jakob muss sich die allgegenwärtige Gefahr immer wieder vor Augen führen.
Gerade in dieser Nachbarschaft, in der ich im Moment lebe, wurden in den letzten Monaten, eigentlich in dieser Zeit, in der ich hier war, 4 Leute umgebracht. Was man allerdings sehen muss, ist, dass es zu einem Großteil Leute sind, die irgendwie etwas mit diesen Maras, das sind diese Jugendbanden, zu tun haben oder irgendwie ins Visier dieser Gruppen geraten sind. Es sind Leute, die entweder selber damit dabei sind oder die erpresst wurden, nicht darauf eingestiegen sind. Aber natürlich sind es auch Leute, die einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier jedes Mal, wenn ich irgendwie auf der Straße bin, daran denke, dass ich umgebracht werden könnte oder dass sonst jemand umgebracht werden könnte. Aber ich denke, ich müsste mehr Angst haben, als ich es empfinde.
Ein Grund für die hohe Kriminalitätsrate ist die Perspektivlosigkeit der Jugend. Für viele ist die Schule nach der 6. Klasse zu Ende, das Gymnasium unbezahlbar. Das wirkt sich aus.
Wir haben hier eine Analphabetenrate von 20%. Und abgesehen von den Leuten, die nicht lesen und schreiben können, ist ein großer Teil, der sonst ein sehr geringes Bildungsniveau hat, das halt nicht ermöglicht, irgendwie kritisch zu reflektieren.
Viele Jugendliche landen deshalb früher oder später bei den Maras. Die schlechte Bildung und die große Armut wirken sich auch auf die Politik aus. Die Bevölkerung lasse sich sehr einfach instrumentalisieren und mit billigen Geschenken für politische Anliegen gewinnen.
Die Schüler, die ich unterrichte, rennen alle mit irgendwie 10 verschiedenen Armbändern von Parteien herum, ohne sich irgendwie Gedanken darüber zu machen, wofür sie eigentlich stehen. Ziehen sich T-Shirts einmal von der rechten Partei, einmal von der linken Partei an. Der große Teil der Bevölkerung lebt eigentlich immer noch in einer sehr großen Ignoranz und ist sehr leicht für die eine und für die andere Seite zu gewinnen und entscheidet es dann eher danach, wer die besseren Geschenke im Wahlkampf vorbeibringt. Und da haben die linken Parteien aufgrund geringerer Ressourcen nur sehr wenig Chancen.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass in El Salvador sehr lange die rechtsnationalistische Arena regierte, trotz den Erfahrungen aus dem Bürgerkrieg. Vor 3 Jahren wurde zum ersten Mal ein Kandidat der linken FMLN zum Präsidenten gewählt. Mauricio Funes hatte allerdings weder eine Guerilla-Vergangenheit noch ein klar sozialistisches Profil. Vielmehr nutzte der ehemalige TV-Moderator die Gunst der Stunde, um sich als politischer Quereinsteiger an die Spitze von El Salvador wählen zu lassen. Der Erfolg der FMLN war nicht von langer Dauer. Vor einer Woche wählte das salvadorianische Volk wieder ein rechtsdominiertes Parlament und Funes verlor viel Einfluss. Wie kommt es, dass die Salvadorianer gerade jene Partei wählen, gegen die sie sich jahrelang mit Waffengewalt zur Wehr gesetzt haben? Tina Jakob.
Das ist eine Frage, die ich hier den Leuten auch immer gestellt habe. Es ist sicher zu einem großen Teil Manipulation durch diese rechte Partei, weil man auch merkt, dass die Leute, die da jetzt mitrennen in diesen ganzen Autokarawanen, die von dieser rechten Partei organisiert werden, mitfahren, das sind nicht Leute, die diese Interessen vertreten. Das sind zum Teil die ärmsten Leute, die einfach irgendwelche Fernsehwerbungen gesehen haben, die irgendwelche T-Shirts geschenkt gekriegt haben und jetzt mit dieser Partei mitrennen, ohne zu merken, dass eigentlich nicht ihre eigenen Interessen dort vertreten werden.
Ob es nun an der Armut liegt, der fehlenden Bildung oder der hohen Kriminalität, Fakt ist, El Salvador hat auch 20 Jahre nach dem Bürgerkrieg noch mit riesigen Problemen zu kämpfen.
Tina Jakob lebt seit vergangenem Oktober in El Salvador. Sie hat dort das Hilfswerk Asociación de Desarrollo Educativo Cotera aufgebaut. Das Hilfswerk will die Bildung im ärmsten Departement von El Salvador stärken.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Matthias Strasser und Radio Bermuda Mannheim. Redaktion und Moderation Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuhören. Hebt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.